Jemand, der keinen Spielraum hat, dem kann Finanzbildung auch keinen Spielraum verschaffen.
Wir leben ja in pluralen Gesellschaften und es gibt eine Vielfalt an Meinungen, es gibt eine Vielfalt von Denkrichtungen und diese Pluralität, die in der Gesellschaft herrscht, die können wir sozusagen in die Schule bringen.
Aber grundlegend haben wir keine Qualitätssicherung von Unterricht. Das heißt, es wird emotional über Lehrpläne diskutiert, gerade jetzt auch über Geografie und wirtschaftliche Bildung, aber keiner überlegt jemals, ob diese Lehrpläne auch überhaupt im Unterricht ankommen.
Wird ja immer so getan, quasi als ob Finanzmärkte oder Kapitalmärkte per se irgendeine magische Quelle wären, aus der auf einmal mehr herausgezogen werden kann, ja, ohne dass wir quasi als Gesellschaft mehr produzieren müssten. Ja, alle können ja Rendite machen. Die Frage ist aber immer, woher kommt diese Rendite?
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Mit 14 durfte ich endlich meine erste eigene Bankomatkarte in den Händen halten. Das hat sich damals nach Freiheit angefühlt. Bis ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass Geld auch ziemlich schnell wieder weg sein kann. Jugendkonto, erste eigene Wohnung, Handyvertrag oder die Frage, ob sich Sparen überhaupt noch lohnt. Geld und der Umgang damit stellt viele junge Erwachsene vor Herausforderungen. Sie fühlen sich verunsichert. Das zeigen auch aktuelle Untersuchungen. Im JEP-Jugendbericht zur Finanzbildung geben etwa 64% der AHS-SchülerInnen an, sich nicht ausreichend auf ihre finanzielle Zukunft vorbereitet zu fühlen. Und laut einer Umfrage für den Plan Z des Bildungsministeriums wünschen sich Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler am dringendsten ein eigenes Schulfach Wirtschafts- und Finanzbildung.
Was aber statistisch signifikant herauskommt, ist, dass unsere getesteten Schülerinnen und Schüler im Bereich der Financial Literacy über dem EU-Durchschnitt sind, signifikant nämlich, und auch signifikant über dem OECD-Durchschnitt. Und es wird natürlich die Finanzbildung von vielen Seiten krank geredet, von vielen Institutionen, Stakeholdern, die Interessen haben, ihre eigenen Interessen hineinzubringen in die Schule. Und das ist das Problem.
Aber was ist Finanzbildung eigentlich? Geht es vor allem darum, mit Geld umgehen zu können oder auch darum, wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen? Und welche Rolle sollte Schule dabei spielen?
Also ich glaube schon, dass unsere Jugendlichen und jungen Menschen reflektiert sind und viele Dinge wissen. Was sich da aber schon zeigt, ist, dass es einen großen Unterschied nach sozialem Hintergrund gibt. Wenn man sich das anschaut, dann schneiden Jugendliche aus privilegierten Familien deutlich besser ab. Und das zeigt halt, wer aus einer privilegierten Familie kommt, hat deutlich bessere Chancen. Und Finanzkompetenzen sind damit eng mit sozialer Ungleichheit verbunden.
Mein Name ist Johanna Hirzberger und in dieser Folge von Richtig und Falsch sprechen wir darüber, wie Finanzbildung in Österreich aussieht, was junge Menschen in der Schule aktuell über Geld und Wirtschaft lernen, wie Lehrkräfte mit den Spannungen zwischen individueller Kompetenz, gesellschaftlicher Verantwortung und politischen Kontroversen umgehen. Und wir klären, warum all das auch wichtig für die politische Bildung ist.
Finanzbildung wird darauf reduziert, individuell, schau auf deine Altersvorsorge, du musst schauen, wie mit Geld umgegangen wird, du musst wissen, wie eine Steuererklärung aussieht, etc. Es wird immer alles auf das Individuum ausgelagert. Darum, und das ist unser Bildungsauftrag, dahingehend sollten all unsere Bildungsbemühungen auch fließen, auch diese strukturelle Ebene mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren.
Heidrun Edlinger bildet an der Universität Wien angehende Lehrkräfte im Fach Geografie und Wirtschaftsbildung aus und unterrichtet selbst an einem Gymnasium. Aus ihrer Sicht greift Finanzbildung zu kurz, wenn sie sich nur auf individuelle Entscheidungen konzentriert. Denn wirtschaftliche Fragen sind immer auch gesellschaftliche und politische Fragen.
Sprich, wenn ich das an einem konkreten Beispiel festmachen darf, Altersvorsorge. Es gibt immer wieder den Ruf, gerade jetzt für Frauen, um der Altersarmut vorzubeugen, achten sie jetzt schon in jungen Jahren auf ihre private Altersvorsorge. Aber es werden nicht strukturelle Veränderungen angesprochen. Und das ist die politische Bildung. Letztlich, meine Stimme auf dem Wahlzettel entscheidet, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden geschaffen, wie kann ich Gesellschaft mitgestalten, was kann ich einfordern. Und das kann ich nicht alles als Individuum alleine erfüllen.
Beim Thema Altersvorsorge zeige sich also, wie eng individuelle Möglichkeiten mit politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verknüpft sind. Genau an dieser Schnittstelle setzt auch die Forschung von Christian Friedrich an. Er ist Professor für Geografie und sozioökonomische Bildung und beschäftigt sich unter anderem mit Wirtschafts- und Finanzbildung. Sein Zugang: Wirtschaft nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Zusammenhang mit Gesellschaft, Politik und ökologischen Grundlagen. Wie dieses vernetzte Verständnis aussieht, erklärt er so:
Gesellschaftlich ist es klar, Wirtschaft wird gemacht. Genauso ist es politisch. Ja? Also es gibt politische Einflussnahmen auf die Wirtschaft und Wirtschaft beeinflusst Politik. Das ist eine ganz enge Wechselwirkung. Und die Basis für alles ist sozusagen, sind die ökologischen Grundlagen. Und die dürfen wir genauso nicht außer Acht lassen. Und all das ist sozusagen ein ganz wesentliches Element der sozioökonomischen Bildung, einer integrativen Bildung, so wie wir sie verstehen. Wir bewegen uns als handelnde Menschen in einem Wirkungsgefüge, das da heißt Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt. Und das ist das zentrale Element des Faches Geografie und wirtschaftliche Bildung. Der Mensch im Mittelpunkt und diese Dinge sozusagen, die in Wirklichkeit vernetzt sind, auch vernetzt bearbeiten.
Der Mensch steht für Christian Friedrich also im Mittelpunkt des Geografieunterrichts und wird in seinen Beziehungen zu Politik, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft betrachtet. Seine Kollegin Heidrun Edlinger sieht das genauso. Ihrer Meinung nach ging es darum, die großen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu verstehen. Denn
es hilft einem Individuum sehr wenig, wenn ich weiß, wie ich mit Geld umgehe, wie ich spare, wie ich in Aktien investiere. Ich kann damit keine Finanzkrise lösen. Das ist auf einer ganz anderen Dimension, die man als Individuum so nicht mehr greifen kann oder überhaupt als Individuum mitgestalten kann.
Isabel Baldreich von der Schuldnerberatung kritisiert, dass Finanzwissen nicht die Lebensrealitäten der Schülerinnen und Schüler ändern würde.
Wenn man bedenkt, dass sehr viele Jugendliche, die dort sitzen, aus Familien kommen, die gar nicht sparen können, nicht weil sie es nicht wollen, sondern einfach weil es sich nicht ausgeht, dann müssen wir auch diese Lebensrealitäten betrachten von Menschen mit niedrigem Einkommen, die damit kämpfen, ihren Alltag zu bewältigen. Weil finanzielle Probleme sind, sehen wir auch bei uns in der Schuldenberatung, kein Wissensproblem allein, sondern Folge von prekären Einkommen, unsicheren Lebensverhältnissen, strukturellen Kosten, sozialem Druck, kritischen Lebensereignissen wie Scheidung, Trennung, Krankheit, Unfälle.
Da gibt es Menschen am unteren Ende der Gesellschaft, das sind gar nicht so wenig, je nachdem, wie man es misst, sind das 20 bis über 30%. Wie sollen sich die eine Altersversicherung und eine Altersvorsorge aufbauen? Das ist die Frage. Ja? Also Menschen, die sozusagen am 20. des Monats dann nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen und wie sie sozusagen ihr Leben bewältigen und trotzdem arbeiten, working poor, das ist natürlich dann schon ein Problem. Und wenn man dann noch den Eindruck vermittelt, ja, die Gescheiten haben Altersvorsorge betrieben, ja, das kann man sagen, ja, die Gescheiten, aber auch die, die die Möglichkeit haben dazu, die finanzielle Möglichkeit. Und es nützt die beste Finanzbildung nichts, wenn ich nicht die Ressourcen dazu habe. Das heißt, das ist nicht ein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und wenn man das ausblendet, dann ist es eine Entpolitisierung.
Eine Kollegin hat kürzlich den Satz geprägt: Wer gute Finanzbildung hat, der kann sich nur schneller ausrechnen, dass es sich nicht ausgeht.
Also wenn wir jetzt Europas Sozialsysteme anschauen, dann merken wir seit Jahren eine Tendenz zum Abbau dieser Sozialsysteme. Das heißt, der Ruf geht dann sozusagen an die Schwächeren unserer Gesellschaft, das sind die Jugendlichen. Ja? Die haben nicht sehr viele Einflussmöglichkeiten. Ihr müsst euch jetzt genau um das Problem kümmern. Nicht mehr der Staat kümmert sich um das, ja, die Pensionssysteme werden krank geredet und so weiter, abgebaut und dann, ja, und jeder ist jetzt seines Glückes Schmied.
Friedrich und Baldreich sind sich darüber einig, dass die persönliche Finanzbildung nur einen kleinen Anteil zur finanziellen Unabhängigkeit beitragen kann. Beide sprechen sich dafür aus, über den Tellerrand zu blicken und finanzielle Probleme von Einzelpersonen im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu betrachten.
Finanzbildung vermittelt ja oft, Wenn du nur genug Wissen hast und deine Chancen nützt, dann wirst du später keine finanziellen Probleme haben. Und das blendet für uns schon die gesamte gesellschaftliche Realität eigentlich aus. Wir setzen in den Schulen auf Basisfinanzbildung. Wir verstehen darunter, Menschen, gerade junge Menschen, Kinder und Jugendliche fit zu machen für finanzielle Alltagsentscheidungen. Also ihnen einfach den Umgang mit Geld im Alltag zu erklären, wo er wirklich jedem Menschen begegnet, unabhängig davon, ob er viel oder wenig Einkommen zur Verfügung hat, ob die Familie privilegiert ist oder nicht, um dort wirklich reflektierte Entscheidungen zu ermöglichen. Und gleichzeitig versuchen wir auf der politischen Ebene laut zu sein für strukturelle Rahmenbedingungen. Weil die Frage in der Finanzbildung ist ja oft, warum treffen junge Menschen falsche Finanzentscheidungen? Also das ist so die Unterstellung. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie richtige Finanzentscheidungen treffen. Aber eigentlich müssen wir uns ja fragen, unter welchen Bedingungen können junge Menschen überhaupt entscheiden? Was für strukturelle Voraussetzungen haben sie? Und uns geht es da eben nicht darum, Menschen zu optimieren oder effizient in unser Wirtschaftssystem einzupassen, sondern ihnen Orientierung im Alltag zu geben und gleichzeitig laut zu sein für diese ungleiche Voraussetzung.
Fassen wir zusammen. Umfragen zeigen, dass viele Jugendliche mit der Finanzbildung an Schulen unzufrieden sind. Fragen rund um Geld, Arbeit und die eigene Zukunft spielen für sie eine wichtige Rolle. Gleichzeitig geht es in der Finanzbildung um mehr als nur Tipps für den persönlichen Umgang mit Geld. Es geht darum, wirtschaftliche, gesellschaftliche und individuelle Zusammenhänge herzustellen. Und genau hier kommt der Schule eine besondere Rolle zu. Denn sie steht in Konkurrenz zu Inhalten, die Jugendliche täglich auf Social Media sehen. Dort kursieren einfache Antworten, Erfolgsgeschichten und Finanzversprechen und die prägen mitunter auch die Erwartungen, mit denen Schülerinnen und Schüler in den Unterricht kommen. Welche Erfahrungen er damit in Workshops macht, darüber spricht Vincent Hillbrand von der Arbeiterkammer Wien.
Die ganzen Stories, die diese Finfluencer erzählen, sind natürlich sehr interessant. Ja, das ist quasi die Story vom, ohne dass ich viel arbeiten muss, komme ich zu Reichtum. Ja, wer will das nicht? Das klingt spannend, interessant. Und diese Narrative werden da propagiert einerseits. Dahinter steckt natürlich ein Profitinteresse, wie bei so vielem. Ja, oft über Affiliate-Marketing, ja, indem die Zuschauerinnen dann auf Links klicken, die unten in der Beschreibung stehen, und dann kriegen quasi diese Finfluencerinnen eine Provision. Ja, da stehen auch sehr viele Finfluencerinnen, stehen auf der Payroll von Brokern, Banken etc., also gerade auch Neo-Broker und so weiter, die daran verdienen.
Die InfluencerInnen profitieren also von der Aufmerksamkeit, die sie erzeugen. Klicks und Reichweite lassen sich direkt zu Geld machen. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn wer Menschen davon überzeugt, sich für bestimmte Finanzprodukte oder den Kapitalmarkt zu interessieren, trägt auch dazu bei, Nachfrage zu schaffen. Selten wird hinterfragt, welche wirtschaftlichen Interessen hinter diesen Angeboten stehen oder welche Mechanismen und Machtverhältnisse dahinter stecken. Und
gleichzeitig untergräbt man damit ein bisschen die Legitimation, ja, von kollektiven Sicherungssystemen, wie beispielsweise Umlagesystem und so weiter. Wird da immer so getan, quasi als ob Finanzmärkte oder Kapitalmärkte per se irgendeine magische Quelle wären, aus der auf einmal mehr herausgezogen werden kann, ja, ohne dass wir quasi als Gesellschaft mehr produzieren müssten. Ja. Alle können ja Rendite machen. Die Frage ist aber immer, woher kommt diese Rendite? Ja? Also woher kommt die Dividende? Wem fehlt sie? Welchen Bevölkerungsgruppen? Wer bezahlt die Dividende? In dem Fall kann man sagen, entweder die Konsumentinnen, die das in Form von höheren Preisen bezahlen müssen. Man könnte auch sagen, bei den Arbeiterinnen oder bei den Arbeitnehmerinnen, die einen gegangenen Lohn quasi haben.
Jede und jeder kann es schaffen, wenn er oder sie nur früh genug investiert, mutig genug ist und die richtige Entscheidung trifft. Diese Erzählung verbreitet sich also auf Social Media und lockt viele Jugendliche. Aber warum wirkt dieses Versprechen so anziehend? Naja, weil es an Wünsche, aber auch an Ängste andockt. Zum Beispiel nicht dazu zu gehören, abhängig zu werden, später nicht genug zu haben. Genau da sieht Heidrun Edlinger von der Universität Wien auch eine Chance für den Unterricht. Denn wenn Finanzthemen emotional aufgeladen sind, müssen diese Emotionen nicht ausgeblendet werden. Sie können ein Einstieg sein, um dann gemeinsam zu sortieren, was ist eine individuelle Entscheidung, was sind strukturelle Bedingungen und wo wird aus einem persönlichen Gefühl eine gesellschaftliche Frage.
Emotionen kann man gut kanalisieren und da ist das Wichtige, das auch auf eine sachliche Ebene zu bringen. Das heißt, meine Empfehlung wäre, Jugendliche abzuholen, sie zu begeistern, sie zu faszinieren für ein Thema, sie nicht zu etwas zu zwingen, also Dinge preiszugeben, die sie preisgeben wollen, über die sie diskutieren wollen. Und das Wichtige ist dann, das Ganze eben auf eine sachliche Ebene zu bringen. Also gerade dieses, man schämt sich, also es gibt ja auch nach wie vor, das betrifft ja nicht nur Jugendliche, Erwachsene, die sich schämen, wenn sie arbeitslos sind. Und das ist aber nicht immer eben auf individueller Ebene, sondern er hat auch strukturelle Rahmenbedingungen, die zu diesen Zuständen führen. Und das ist eben das Wichtige, das mit den Jugendlichen auch entsprechend zu thematisieren.
Aber wie könnte diese Thematisierung im Klassenzimmer aussehen? Isabel Baldreich?
Finanzbildung in Österreich ist schon lang kein neutraler Raum mehr. Uns ist immer wichtig zu sagen, bitte gut hinschauen, wer vermittelt hier welche Inhalte. Und auch mit welchem Ziel. Und ich glaube, Schulen und gerade Lehrkräfte haben hier schon eine besondere Verantwortung, weil Kinder, Jugendliche zum ersten Mal mit diesem Thema in Kontakt kommen. Das kann auch sehr prägend sein. Und deshalb ist wichtig, gut hinzuschauen, wer kommt da in die Schule? Ist das Angebot nicht nur gut gemacht? Also die Angebote sind wirklich oft sehr gut gemacht, sondern auch, welche Interessen verfolgt dieses Angebot tatsächlich?
Die Frage ist grundsätzlich, ob sowas wie politische Neutralität auch im Bereich der wirtschaftlichen Bildung, ob sowas überhaupt gibt. Ja, ich habe gerade in der Ökonomie verschiedenste ökonomische Denkschulen, Traditionen, je nachdem, wie ich akademisch sozialisiert werde oder sozialisiert worden bin, werde ich da auch unterschiedliche Positionen beziehen. Ja, je nachdem, wie quasi im Bezug auf, wie ich finanziell dastehe, ja, was ich habe, wie ich in der Vermögensverteilung dastehe, werde ich auch eine unterschiedliche Position beziehen. Die Frage ist vielleicht weniger das Gebot, da neutral zu sein, sondern im Sinne des Beutelsbacher Konsens zu sagen, dass diese Positionen gibt, ja, was quasi in der Gesellschaft kontroversiell diskutiert wird, sollte ich auch im Unterricht kontroversiell darstellen. Wenn ich den Schülerinnen aber auch dabei helfe, indem ich ganz nüchtern die Zahlen zur Verteilung, zur Vermögensverteilung, zur Einkommensverteilung anschaue, kann ich ihnen auch klar machen, ja, wo sind sie selbst in dieser Vermögensverteilung? Bei welchen wirtschaftspolitischen Maßnahmen oder Forderungen würden sie profitieren? Ja, wovon würden sie nicht profitieren? Was wäre entgegen ihrer eigenen Interessen? Und wenn man das ermöglicht, dass sie sich da verorten können, ja, dann können sie quasi auch im Sinne ihrer Interessen wählen, ja, handeln, wählen, sich politisch engagieren und so weiter.
Der sogenannte Beutelsbacher Konsens gilt als eine wichtige Grundlage der politischen Bildung und wird auch im Geografieunterricht angewandt. Dahinter steht die Idee, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und Schülerinnen und Schülern Raum für ein eigenes Urteil zu geben. Heidrun Edlinger von der Universität Wien verweist darauf, dass diese Prinzipien auch in der Ausbildung von Lehrkräften vermittelt werden.
Und das ist durchaus eine Gap, die ich wahrnehme, dass wir in der Ausbildung uns hier bemühen, innovative Konzepte zu vermitteln, wie man Unterricht nachhaltig gestaltet, dass erfolgreiche Lernprozesse möglich sind und diese gut begründet sind, diese aber selten oder viel zu wenig nach wie vor in der Praxis auch Eingang finden. Aber grundlegend haben wir keine Qualitätssicherung von Unterricht. Das heißt, es wird emotional über Lehrpläne diskutiert, gerade jetzt auch über Geografie und wirtschaftliche Bildung, aber da gehen die Emotionen hoch, aber keiner überlegt jemals, ob diese Lehrpläne auch überhaupt im Unterricht ankommen.
Die Frage ist also nicht nur, was im Lehrplan steht, sondern auch, wie diese Inhalte im Klassenzimmer vermittelt werden. Wie gut der Geografieunterricht aus Ihrer Sicht aussehen kann, erklärt Heidrun Edlinger von der Universität Wien.
Die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, professionellen Lehrerinnen und Lehrern, ist es, genau diese Spannung aufzumachen, individuell zu zeigen, was kann ich tun, aber individuell kann ich mich auch politisch engagieren. Ja? Das gehört auch zur politischen Bildung dazu, Dinge einzufordern, strukturelle Veränderungen einzufordern, weil nicht immer alles auf einzelne Menschen ausgelagert werden kann. Und darauf muss man als Lehrperson sehr klar achten. Gerade mit dem Fach Geografie und wirtschaftliche Bildung haben wir ein Unterrichtsfach, ein Trägerfach für wirtschaftliche Bildung, wo genau diese unterschiedlichen Ebenen von einer ganzheitlichen wirtschaftlichen Bildung eingebettet sind. Also das beginnt bei Fragen zu Haushalt und Konsum, über Arbeitswelt und Unternehmen, hin über Staat und Gesellschaft. Und natürlich auch Geld und Finanzen sind hier ein eigenes Kapitel, durchziehen sich aber durch alle anderen Bereiche. Also kleine Haushaltsentscheidungen, wie gehe ich mit meinem Taschengeld um, wie führe ich einen Haushalt mit Einnahmen, Ausgabenrechnungen in der Arbeitswelt, ja, wie, welche Lohnvorstellungen, Einkommensvorstellungen gibt es, was ist Bewertung von Arbeit etc. Also es gibt ganz viele Fragestellungen, die man hier im großen Kontext mit Jugendlichen diskutieren kann. Es gibt kein Schwarz-Weiß in der Welt, es gibt kein Richtig und kein Falsch, aber es gibt auf Themen immer unterschiedliche Perspektiven. Und die gilt es eben im Unterricht auch offen und klar darzustellen. Also quasi nach der Prämisse, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch im Klassenzimmer kontrovers diskutiert werden.
Unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und wirtschaftliche Fragen nicht auf einfache Antworten zu reduzieren. Das sieht auch Christian Friedrich von der PH Wien als eine zentrale Aufgabe des Unterrichts.
Ich kann dann in der Schule nicht so tun, als ob es nur eine Antwort gäbe auf verschiedene Fragestellungen, ja, wie senken wir das Budgetdefizit. Also da gibt es je nachdem, welche wirtschaftspolitische Richtung oder welche ökonomische Richtung ich vertrete, gibt es unterschiedliche Antworten. Und das wird man sowohl in der Sekundarstufe 1 bearbeiten können, elementarisiert, was sind die Interessen dahinter, und in der Sekundarstufe 2 natürlich, welche Macht haben da verschiedene Positionen, wodurch sind die sozusagen gesellschaftlich abgesichert bzw. unterstützt und wer verfolgt welche Interessen. Wir leben ja in pluralen Gesellschaften und es gibt eine Vielfalt an Meinungen, es gibt eine Vielfalt von Denkrichtungen, die auch durchaus wissenschaftlich abgesichert sind. Und diese Pluralität, die in der Gesellschaft herrscht, die können wir sozusagen in die Schule bringen und verschiedene Ansichten abwägen, verschiedene Ansichten bearbeiten und verschiedene Themen aufbereiten.
Wenn es um Meinungsfreiheit im Unterricht geht, sollten sich Lehrkräfte vorab die Frage stellen, welche Rolle sie selbst dabei einnehmen wollen. Heidrun Edlinger von der Universität Wien betont:
Wichtig ist auch, dass man sich immer klar sein muss, Bildung ist nicht wertfrei, genauso wie wirtschaftliches Handeln nicht wertfrei ist. Also da sind wir wieder beim Thema der politischen Bildung. Das sind bestimmte Einflüsse dahinter, das ist nicht neutral. Das ist zum einen legitim, aber als professionelle Lehrerin oder Lehrer muss man eben diese Interessen, die hinter meinen Bildungsbemühungen stehen, transparent klar machen. Das heißt, ich muss mein Vermittlungsinteresse klar und transparent nachvollziehbar gestalten und das darf nicht einseitig sein. Und da haben wir gerade bei der wirtschaftlichen Bildung die Herausforderung, dass das zum einen für viele Lehrerinnen und Lehrer vielleicht ein komplexes Thema ist, die sich dann vielleicht auch nicht auch drüber trauen und hier verschiedene Mechanismen entwickeln, wie sie mit wirtschaftlichen Themen umgehen.
Viele Schulen greifen auch auf Expertinnen und Experten zurück, erklärt Isabel Baldreich.
Als Lehrperson bin ich da selber auch in meiner Lebenswelt betroffen und habe eine Haltung und eine Meinung. Und ich glaube, gerade in diesen Bereichen ist es sehr schwierig, unabhängigen, multiperspektivischen Unterricht zu machen. Das ist eine große Herausforderung, die Lehrkräfte in diesem Bereich meistern sollten. Und ich glaube, dass deshalb auch viele sich Expertinnen ins Haus holen, mit dem Wunsch oder einfach auch, um Schülerinnen mehrere Perspektiven zu zeigen und Expertinnen zu Wort kommen zu lassen.
Wirtschaftliche Zusammenhänge erscheinen oft als etwas Gegebenes. Doch auch die Regeln, nach denen unsere Wirtschaft funktioniert, sind entstanden und wurden immer wieder verändert. Gerade deshalb kann auch ein Blick in die Geschichte helfen, die Gegenwart besser einzuordnen. Vincent Hildbrand von der Arbeiterkammer Wien sieht darin eine wichtige Aufgabe von Wirtschaftsbildung.
Die Regeln im Wirtschaftssystem sind nicht Gott gegeben, müssen verhandelt werden. Ja, gerade die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung zeigt ganz schön, dass sich da Regeln, Normen und so weiter auch ändern lassen. Wenn man jetzt vergleicht, ja, wie haben die Leute früher gearbeitet, 16-Stunden-Tag, keine sozialstaatliche Absicherung im Krankheitsfall und so weiter, oft auf Tagelohnbasis, Bezahlung vielleicht in Blech, ja, was ich quasi nur in der Firma, in der Fabrik, quasi, wo ich Arbeit einlösen kann. Oder dass ich früher sogar auf dem Fabriksgelände auch gewohnt habe, ja, in Baracken und so weiter. Und wenn man das vergleicht, diesen Zustand der Arbeitsbedingungen zur Zeit der industriellen Revolution, und wenn ich das mit heute vergleiche, ich habe einen 8-Stunden-Tag, ich habe 5 Wochen bezahlter Urlaubsanspruch, im Krankheitsfall bin ich abgesichert im Falle von Arbeitslosigkeit, bei Unfällen und so weiter, dann sieht man schon, dass da ein Emanzipationsprozess stattgefunden hat, der geglückt ist. Und ich glaube, das ist eine sehr tolle Erzählung, die man den Schülerinnen heute auch noch mitgeben kann, dass sich Dinge doch verändern lassen. Ja, gerade in Zeiten, in denen vielleicht viele bestimmte politische Ohnmacht empfinden.
Okay, ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung und Arbeitnehmerrechte wurden immer wieder neu ausgehandelt. Diese historischen Errungenschaften zu betonen, fühlt sich für mich motivierend an. Es betont nämlich auch die Selbstwirksamkeit, die Individuen durch gesellschaftliche Auseinandersetzungen erleben können. Für Heidrun Edlinger geht es dabei auch darum, den Druck von Kindern und Jugendlichen zu nehmen.
Und vor allem müssen wir den Druck von unseren Kindern und Jugendlichen nehmen, dass sie die Probleme der Welt lösen. Also das wird ja sehr oft diskutiert, Problemlösekompetenz etc. Es schaffen so viele Erwachsene, Regierungen etc. nicht, unsere Probleme aktuell zu lösen. Also das können wir nicht an die Jugendlichen auslagern. Heißt, es ist Vorsicht geboten, nicht in eine Katastrophenpädagogik abzuwandern, dass wir nur noch Probleme haben. Wir können auch sehr positiv denken, mit Schülerinnen und Schülerinnen Good Practice-Beispiele zu diskutieren, zu besprechen. Es gibt viele Beispiele dazu und eben nicht nur immer Katastrophen und Probleme zu thematisieren. Das ist sicher ein Problem, was in den Schulen immer wieder vorkommt und so auch Jugendliche überfordert.
Jugendliche nicht mit Problemen allein zu lassen, sondern ihnen Orientierung zu geben. Das kann auch über Workshops und Planspiele gelingen. Sie können dabei helfen, makroökonomische Prozesse verständlicher zu machen und den Blick auf größere Zusammenhänge zu richten. Für Vincent Hildbrand von der Arbeiterkammer Wien gehört dazu auch die Frage, wie sich wirtschaftliche Entwicklung auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Regionen auswirken.
Wer profitiert? Wie schaut die Verteilungsfunktion aus innerhalb der Bevölkerungsgruppen, ja, innerhalb der Vermögensverteilung beispielsweise? Wie schaut die Verteilungswirkung aus zwischen Zentren und Peripherie, ja, zwischen weniger entwickelten Ländern und industrialisierten Ländern, zwischen den Zentren der Finanzwirtschaft und der Peripherie, der globalen Peripherie des globalen Südens? Wenn man solche tiefergreifende Analyse macht, wäre das schon mal sehr förderlich.
Und wie funktioniert eine solche Analyse?
Genau, indem ich quasi immer auch einen Schritt zurücktrete, mal anschaue, also was tun Finanzmärkte, wie verteilen sie um, von welchen Bevölkerungsgruppen zu welchen Bevölkerungsgruppen, von welchen Akteurinnen zu welchen anderen Akteurinnen. Und wenn ich mir das genau anschaue, dann kann ich da schon sehr viel ableiten, auch was das interessenpolitisch oder auch für mich selbst politisch bedeutet. Ja? Wenn ich mich sozioökonomisch gut verorten kann, ja, zu welcher Bevölkerungsgruppe zähle ich überhaupt, würde jetzt profitieren davon, wenn man beispielsweise eine Steuer auf Kapitalerträge wieder zurücknimmt oder senkt. Klingt das vielleicht vordergründig sehr gut, wenn ich da 10.000, 20.000 Euro vielleicht in einem Depot liegen habe. Klingt sinnvoll, die Steuer wird gesenkt, ja, ich spare mir vielleicht 500 Euro im Jahr an Steuerzahlungen. Dass davon quasi aber von so einer Steuersenkung ganz andere Akteure profitieren, dass da sehr viel an Steuereinnahmen wiederum fehlen, die man braucht, quasi, um einen Sozialstaat zu finanzieren, das wäre quasi die andere Seite der Medaille. Ja, also die Leute werden durch dieses zunehmende Engagement auf den Kapitalmärkten vor allem auch dazu bewegt, für oder gegen bestimmte politische Vorschläge zu sein. Ja? Also wenn es genau um solche Besteuerungssachen geht und so weiter.
Aber es gibt auch andere Initiativen. Eine, die stärker an den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen ansetzt, ist zum Beispiel der Finanzführerschein der Schuldnerberatung.
Grundsätzlich ist der Finanzführerschein ein sehr gutes Angebot, weil er zugeschnitten auf die jeweilige Altersstufe Basisfinanzbildungsinhalte vermittelt und da wirklich Anschluss nimmt auf die Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen. Also da geht es um Mobilität im Jugendalter, da geht es ums erste Handy, da geht es um die Nutzung von der Debitkarte, um die erste eigene Wohnung. Es wird sehr praxisnah und spielerisch vermittelt und da werden auch Unterlagen ausgeteilt. Also sowohl für Kinder und Jugendliche, die dann wirklich was in der Hand haben, als auch für Lehrkräfte. Und wir haben ein gemeinsames Online-Portal unter www.finanzbildungsportal.at, wo wir die Inhalte gesammelt haben, die es so gibt zu diesen Themen und in einfach, leicht verständlicher Sprache vermitteln, damit auch Lehrkräfte das im Unterricht nützen können oder wissen, wo sie weiterkommen, wo es seriöse, unabhängige Inhalte gibt.
Die Links zu diesen Angeboten findet ihr übrigens in den Shownotes. Verständlich, praxisnah und nah an der Lebensrealität von Jugendlichen. In der Fachdidaktik wird daran gearbeitet, wie Wirtschafts- und Finanzbildung im Unterricht konkret aussehen kann. Ein Beispiel dafür ist das Projekt INSERT, an dem Christian Friedrich von der Pädagogischen Hochschule Wien mitarbeitet.
Also wir haben jetzt über 100 Unterrichtsbeispiele online, Open Access, also frei zugänglich, wo wir in verschiedensten Weisen und mit verschiedenen Methoden ganz spannenden Aufarbeitungen zur Wirtschafts- und Finanzbildung eine ganze Menge Unterrichtsbeispiele gebracht haben. Wie gesagt, 100 Beispiele. Und da gibt es also verschiedene Zugänge, verschiedene Möglichkeiten, wie man lebensweltorientiert und schülernah das bearbeiten kann.
Übrigens, im Herbst 2026 werden aufgrund der großen Nachfrage die bestehenden 100 Unterrichtsbeispiele noch um Unterrichtsmaterialien für die Volksschule erweitert werden. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Fassen wir also zusammen. Es ist richtig, dass sich viele Jugendliche mehr Wirtschafts- und Finanzbildung in der Schule wünschen. Denn Fragen rund um Geld und wirtschaftliche Entscheidungen gehören längst auch zu ihrem Alltag. Allerdings ist es falsch, dass die finanzielle Sicherheit allein von den richtigen Entscheidungen von Individuen abhängen. Auch Einkommen, soziale Herkunft und politische Rahmenbedingungen spielen eine wichtige Rolle. Schulen müssen diese Themen aufgreifen und Jugendlichen Orientierung bieten. Falsch wäre es, Wirtschaftsbildung nur auf Sparen, Investieren oder den Umgang mit dem eigenen Geld zu reduzieren. Denn finanzielle Entscheidungen haben immer auch gesellschaftliche Auswirkungen. Deshalb ist es richtig, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Es wäre falsch zu glauben, dass Wirtschafts- und Finanzbildung völlig neutral oder wertfrei sein können. Gerade deshalb ist es wichtig, Interessen offen zu legen und verschiedene Sichtweisen zu diskutieren. Und schließlich ist es richtig, dass Lehrkräfte dabei nicht alles alleine machen müssen. Externe Expertise und zusätzliche Unterrichtsmaterialien können unterstützen. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlatschik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.